Ich werde heute weitergehen mit dem Text im ersten Petrusbrief, den wir zurzeit ja durchpredigen. Und da sind wir jetzt im vierten Kapitel. Ist bereits schon angefangen worden. Und jetzt geht's weiter ab Vers 10 heute. 1. Petrus 4, ab Vers 10. Ich habe diese Predigt überschrieben: Ermutigt in jeder Lage. Ich lese den Text. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Ich habe diese Predigt überschrieben: Ermutigt in jeder Lage. Und mein erster Punkt heißt: Ermutigt zu kraftvollem Dienst. Vers 10 heißt es: Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Damit wir die Aufgaben, die Gott uns Menschen gegeben hat, nicht aus eigener Kraft tun müssen, was auch letztlich unmöglich wäre, hat uns Gott Gaben gegeben. Gaben des Geistes, die sogenannten Charismata oder Gnadengaben. Eines ist bei diesem Thema wichtig zu verstehen: Gaben, die Gott austeilt, sind nie zum Selbstzweck gedacht und bestimmt, sondern immer zum allgemeinen Nutzen. Wir haben nie das Recht, eine Gabe von Gott zu fordern, nur um sie einfach zu haben. Wir haben auch nicht das Recht, mit der Gabe uns, die wir bekommen haben, zu brüsten. Wie kann ich aber wissen, welche Geistesgabe ich bekommen habe? Muss ich einen Gabentest machen? Da könnte ich jetzt fragen, ja, wie funktionierte denn das dann bei Paulus oder zu Paulus Zeiten? Gab es damals auch schon Gabentests? Natürlich nicht. Und wenn nicht, wie haben die Christen das damals herausgefunden? Wisst ihr was? Sie haben diese Frage überhaupt nicht gestellt. Sie haben sich einfach einen Dienst zeigen lassen und während sie ihn ausgeübt haben, wurde ihnen klar, ob sie dafür begabt sind oder nicht. Also wenn ich erst die Gabe herausfinden möchte, um dann eventuell den passenden Dienst zu tun, dann habe ich das Pferd vom Schwanz her aufgezäumt. Unsere Frage sollte immer lauten: Herr, was willst du, dass ich tun soll? So lautete die erste Frage des Paulus, als er sich dort bekehrte auf dem Weg nach Damaskus, als er noch im Staub lag. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist die wahre Erkenntnisfrage. Wenn wir merken, dass Gott uns in einen Dienst hineingestellt hat, dann wird uns irgendwann auch deutlich, dass er uns zu diesem Dienst begabt hat. Und sollte es uns aber offensichtlich an der nötigen Gabe fehlen, dann ist es wohl nicht der Dienst, den wir tun sollen. In Bezug auf die Gaben heißt es hier auch, sollen wir gute Haushalter sein. Ein Haushalter war damals jemand, der über die Angelegenheiten eines Hauses gesetzt war und sie für seinen Herrn verwalten musste. Also man könnte eigentlich das Wort auch mit Verwalter übersetzen. Was haben wir zu verwalten? Die mannigfache oder auch vielfältige Gnade Gottes. Und hier geht es, meine ich, nicht um Gnade ganz allgemein, mit all dem, was Gnade beinhaltet. Nein, hier ist ja ein spezifisches Thema, nämlich das Thema Gaben. Und um die geht es hier, um die mannigfachen Gaben, die wir empfangen haben, die sollen wir verwalten. Wir haben jetzt das empfangen, wir sollen jetzt haushälterisch damit umgehen. Das heißt, dass wir dafür Sorge tragen, dass diese Gaben, die wir als Einzelne empfangen haben, auch der Gemeinde zugute kommen. Denn was immer wir haben, es gehört nicht uns. Wir sind lediglich Verwalter. Alles gehört Christus. Und wir müssen gute Verwalter sein, denn wir werden einmal Rechenschaft geben müssen über unsere Verwaltung. Leider gibt es unter Christen sehr viel Unklarheit und Verwirrung bei diesem Thema. Hier ist zum Beispiel ja von Vielfalt die Rede, mannigfaltig. Und wenn man mit charismatischen Christen spricht, bekommt man den Eindruck, als gäbe es nur Zungenreden, Heilung und Prophetie. Also nur spektakuläre Gaben. Und jeder will doch wenigstens eine dieser Gaben haben. Die Schrift aber kennt viele Geistesgaben. Je nach Zählung kommt man auf über 20. Und jeder Christ ist mit mindestens einer Gnadengabe ausgerüstet, auch wenn er das vielleicht noch nicht weiß. Und da nicht jeder dieselbe Gabe hat, ergänzen sich die Geschwister einer Gemeinde hervorragend. Die Gesamtheit aller Gaben in einer Gemeinde reicht immer aus. Das heißt, Gott lässt es keiner Gemeinde an etwas mangeln, was wichtig wäre, unerlässlich wäre für diese Gemeinde. Wichtig dabei ist aber, dass wir nicht bestimmte Gaben hervorheben oder Gaben anstreben, die Gott für unsere Gemeinde gar nicht gedacht, nicht vorgesehen hat. Interessanterweise hört man eigentlich selten was über die Gabe der Leitung, über die Gabe des Ermahnens, sprich Seelsorge, über die Gabe des Dienens, des Evangelisierens oder gar des Gebens. Ich habe noch nie gehört, dass jemand um die Gabe des Gebens gebetet hat. Habt ihr das schon mal gehört? Seltsam, nicht? Ich lese Vers 11 nochmal. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was wird hier wesentlich gesagt? Nun, die Gesamtaussage dieses Wortes besagt, dass wir bei jedem Dienst, den wir tun, vollen Einsatz bringen sollen. Und zwar so, dass ob alles von uns abhinge. Und gleichzeitig aber sollen wir so rückhaltlos auf Gott vertrauen, als ob alles von ihm abhinge. Und tatsächlich hängt ja auch alles von ihm ab. Ja? Er wirkt ja nicht nur das Wollen, sondern eben auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wenn wir also unseren Glauben bezeugen, dabei unser Vertrauen auf ihn richten, wird er uns die richtigen Worte eingeben. Matthäus 10,19 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Es wird uns gegeben werden. Wenn Kraft, vor allem seelische Kraft, vonnöten ist, wird er sie uns geben. Alles gibt er uns, aber genau dann, wenn wir es nötig haben. Also nicht schon vorher. Da hast du die Gabe, ja, für den Fall, dass du sie irgendwann mal brauchen solltest. Ja. War schon voraus, ne? Nein, das nicht. Sondern genau dann, wenn wir es nötig haben und immer unter dem Vorbehalt, dass wir alles von ihm erwarten. Nicht von uns. Nicht von der Gabe. Wir sind aktiv tätig und Christus in uns sorgt für das Gelingen, indem er alles das darreicht, was uns fehlt. Was wir aber brauchen, um die Aufgabe zu leisten. So weit, so gut. Aber hier lauert jetzt eine Klippe. Also wenn ich sage, dass Gott uns Kraft gibt, dann heißt das ja nicht, dass ich nun unabhängig von ihm über diese Kraft verfügen kann. Wenn ich höre, wie heute unter Christen weithin über das Thema Geistesgaben gesprochen wird, da habe ich manchmal den Eindruck, dass diese Gaben wie Werkzeuge verstanden werden, die uns zur Verfügung in die Hand gegeben sind, um das, was er uns aufgetragen hat, erfolgreich auszuführen. Und da werden wir jetzt vielleicht sagen, na und, das ist doch richtig, oder? Und ich sage, nein, das ist falsch. Was ist daran falsch? Nun, falsch ist, dass wir uns gewissermaßen von Christus abkoppeln, dass unser Vertrauen auf unser Werkzeug gerichtet ist, die Gabe, anstatt auf ihn. Wir sind jetzt die Macher, wir haben ja die Gaben. Ne? So ist es nicht gedacht von Gott. Denn in unserem Vers lautet der letzte Satz, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm. Bei der eben geschilderten Art, mit Gaben umzugehen, ist die Herrlichkeit, sprich die Bewunderung, unser. Faktisch sind aber wir die Werkzeuge Gottes, versteht ihr? Wir sind die Werkzeuge Gottes, die er benutzt. Und wenn wir verstehen, dass alles, wirklich alles, auch unsere Geistesgabe in Gottes Hand ist und bleibt, und dass sie ohne ihn und seinen Willen nichts bewirken kann, dann sind und bleiben wir in unserer Abhängigkeit von ihm bewusst. Und das ist richtig. So soll es sein. Uns immer in dieser Abhängigkeit bewusst sein, egal was wir tun. Wir können es nicht aus uns tun. Wir können es nicht tun, weil wir jetzt diese Gabe haben, sondern immer nur in der Abhängigkeit von ihm. Mein zweiter Punkt hier, ermutigt zu standhaftem Leiden. Dazu lese ich noch einmal Verse 12 bis 14. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Hier spricht Petrus nochmal ein nicht ganz neues Thema an, nämlich Verfolgung. Davon hatte er ja schon im vorigen Kapitel auch gesprochen. Hier geht es ihm aber darum, dass seine Leser die Verfolgung recht einordnen. Er sagt eigentlich verwundert, erstaunt oder irritiert darüber, dass ihr Leiden der Verfolgung erfahrt. Lasst euch davon nicht befremden oder gar aus der Bahn werfen. So als wäre das etwas Außergewöhnliches, etwas, was eigentlich gar nicht sein darf. Dass zur Nachfolge auch Leiden und Verfolgung gehört, das hat uns doch der Herr Jesus schon selbst vorausgesagt. Er sagt in Johannes 15, 20, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Tja, Paulus sagt es ähnlich, er sagt in 2. Timotheus 3, 12, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden. Und Luther hat es noch ein bisschen deutlicher ausgedrückt. Er sagt dann, die müssen Verfolgung leiden. Gott lässt Verfolgung zu und er nimmt sie sogar in Dienst, um seine Kinder zu prüfen. um die Festigkeit ihres Glaubens zu testen. Nicht umsonst zeigt die Kirchengeschichte, dass die Gemeinde Jesu aus jeder Verfolgung gestärkt hervorgegangen ist. In Apostelgeschichte 5 wird geschildert, wie die Apostel durch den Hohen Rat gefangen gesetzt wurden, auf wundersame Weise durch einen Engel befreit wurden und daraufhin haben sie auf Geheiß des Engels wieder öffentlich im Tempel gelehrt. Nach nochmaliger Gefangenschaft sollten sie getötet werden. Aber dann setzte sich Gamaliel ein, einer der angesehensten Gesetzesgelehrten der damaligen Zeit. Er hat dem widersprochen und er hat sie davon, die anderen im Hohen Rat, davon überzeugt, dass es viel klüger wäre, sie freizulassen. Und dann lesen wir weiter in Apostelgeschichte 5,40. Und sie fügten sich ihm und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun gingen nach Hause und leckten ihre Wunden. nein, das steht nicht da. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden. Wisst ihr, wenn man geschlagen wird, dann wird einem die Würde eigentlich normalerweise genommen. Bei denen war es umgekehrt. Die sind durch die Schläge erst, haben sie Würde erst erfahren. Jetzt sind sie gewürdigt worden. Ja. Sieht man, wie anders man als Christ doch eigentlich denken kann, als es die Welt eben tut. In Vers 14 ist ja eine wunderbare Verheißung auch für solche, die um Christi Namen willen geschmäht werden. Oder anders gesagt, unter irgendeiner Art der Verfolgung leiden. Der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Ich habe mir überlegt, was sagt das Besonderes? Das waren ja alles Christen, die hatten doch alle den Heiligen Geist innewohnend in sich. Und es wird gesagt, der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Das haben wir schon im Alten Testament, gell? Der ruht auf euch. Das muss ja irgendetwas Besonderes sein, nicht? Das heißt, es muss sich hier um eine besondere Geistwirkung handeln, mit der wir in einer besonderen Situation rechnen dürfen. Und da die Schrift sich ja selbst auslegt, kann man irgendwo immer Bibelstellen finden, die zumindest einen Hinweis geben. In 4. Mose 11, Vers 25, da ging Mose hinaus und redete zu dem Volk die Worte des Herrn. Und er versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie um die Stiftshütte her. Da kam der Herr herab in der Wolke und redete mit ihm. Und er nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und es geschah, als der Geist auf ihnen ruhte, da haben wir das Wort, ruhte, da weissagten sie, aber nicht fortgesetzt. Also das waren ganz normale Männer, die hatten nicht den Geist Gottes wie wir, die waren in dem Sinn nicht gläubig, ja, sie glaubten an den Gott Israels gewiss, aber hatten den Geist nicht. Und jetzt haben sie den Geist bekommen und was passiert? Schlagartig, mit einem Mal können sie etwas tun, was außergewöhnlich ist. Sie weissagten. Etwas, was die Apostel und so weiter, die am Anfang in den Gemeinden eben auch praktiziert haben und konnten, weil Gott ja die Weissagung, das Neue Testament, diese Offenbarung noch gar nicht gegeben hatte. Und sie weissagten. Das heißt, wenn Gottes Geist auf mir ruht, dann bin ich zu einem besonderen Dienst befähigt. Ja? Und da möchte ich erinnern nochmal an das Wort, dass ich schon gelesen habe, dass wir, wenn wir vor irgendwelche Obrigkeiten geführt werden, gefangen genommen werden, weil wir Christen sind und vor Obrigkeiten geführt werden, dann brauchen wir uns keine Sorge machen, was wir reden wollen, sondern der Geist Gottes wird es uns geben und wird es uns sagen. Ja? Dann wird, das ist Weissagung. Wenn der Geist Gottes jemanden eingibt, was er reden soll. Das, was er redet, ist Weissagung. Das, was wir zu unserer Verteidigung sagen werden, wird dann nicht eine selbsterdachte, kluge Rede sein. Es wird direkt vom Geist Gottes eingegeben sein. Können wir ganz gelassen sein. Bei den Feinden Gottes ist der Heilige Geist verlästert. Das heißt, es wird über ihn gespottet, es werden dumme Witze über ihn erzählt, habt ihr sicher auch schon hier das eine und andere gehört. Aber bei uns als Kinder Gottes ist er verherrlicht. Er ist der Geist, den der Herr Jesus vor seinem Leiden als den Parakletos angekündigt hat. Auf Deutsch den Anwalt, den Beistand, den Tröster. Und das ist es doch ganz genau, was wir in einer Verfolgungssituation brauchen. Ein Beistand und ein Tröster. Einer, der uns nach außen vertritt. Ein Beistand, ein Anwalt und einer, der uns innen hilft, ein Tröster. Die besondere Nähe des Heiligen Geistes, seine Erfüllung, gibt uns auch tiefen Frieden und eine große innere Freude, unabhängig von der Situation, in der wir uns befinden. Verse 15 und 16. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Bisher ging es ja darum, dass wir mit Problemen konfrontiert werden, ja, mit einem uns scheinbar überfordernden Dienst, mit Ablehnung, Schmähung wegen unseres Glaubens. Aber jetzt haben wir eine andere Situation. Jetzt sind es nicht andere Menschen, nicht die äußeren Gegebenheiten, die uns Not machen, die ja ein Problem sind. Jetzt sind wir selbst das Problem. Das ist eine andere Sache. Wenn wir leiden, weil wir Mörder sind oder Diebe oder Übeltäter oder, wie sie heißt, einer, der sich in fremde Dinge mischt. Ja, es ist schwer vorstellbar, gell? Aber sicher nicht gänzlich auszuschließen, dass auch ein wiedergeborener Christ zum Mörder wird. Ein Dieb kann man schneller werden. Man braucht ja nur bei der Steuererklärung etwas zu schummeln. Und wer seinen Jähzorn nicht unter Kontrolle hat, der wird vielleicht ganz schnell auch zum Übeltäter, nicht? Indem er dann die Kinder schlägt und vielleicht gar die Frau dazu. Aber wer könnte gemeint sein mit dem, der sich in fremde Dinge mischt? Da habe ich ein bisschen nachdenken müssen. Das ist vielleicht einer, der so ein übertriebenes Sendungsbewusstsein hat. Ja? Der meint, jedes Problem sei sein Problem. Oder ein Besserwisser, der andere ungefragt mit seiner Meinung beglückt. Das kann auch ein sich wichtig machen meinen. Und zwar in Dingen, die einen nichts angehen. Wenn man sich in Übereifer und in Wichtigtuerei überall einmischt, dann sollte man sich auch nicht wundern, wenn man auf Widerstand stößt. Und dann sollte man sich nicht einbilden, man leide als Christ. Wer aber wirklich als Christ leidet, der soll sich nicht schämen, sondern soll Gott verherrlichen. Indem er dann nicht griesgrämig durchs Leben geht, sondern zum Ausdruck bringt, dass er auf Gott vertraut. Und dass er im Willen Gottes zur Ruhe gekommen ist. Und ein drittes noch. Ermutigt in Erwartung des Gerichts. Verse 17 und 18. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der gottlose Sünder wiederfinden? Hier steht im Griechischen für das Wort Zeit das Wort Kairos. Da habe ich ja mal drüber gepredigt, müsste euch noch in Erinnerung sein eigentlich. Hier geht es bei Kairos geht es nicht um die nicht Kronos, die Zeit in ihrem Verlauf, sondern um den ganz speziellen Zeitpunkt, passende Zeit, sozusagen die angemessene Zeit. Und hier geht es ja um eine für das Gericht angemessene Zeit. Man könnte also auch sagen, die gerichtsreife Zeit. Oder anders gesagt, wenn Gericht, dann jetzt, weil jetzt eben dieser Zeitpunkt da ist. Kairos. Leben wir in einer solchen Zeit? Aber ganz sicher. Es ist Endzeit im engeren Sinne, nämlich die letzte Zeit vor der großen Trübsal. Die Zeit der Wehen. Und diese Wehen sind ja Gerichtswehen und gleichzeitig auch Geburtswehen. Das ist nicht von ungefähr benutzt, das Wort Wehen in diesem Zusammenhang. Was geboren werden soll, ist ein neues Zeitalter, das sogenannte Friedensreich. Und so wie sich Wehen zur Geburt eben hin immer mehr verstärken, immer schmerzhafter werden, dazu könnte die Katharina, die im ersten Baby geboren hat, sicher einiges mitteilen. So wird es eben auch mit den Gerichtswehen sein, ja? Was wir heute Erderwärmung nennen, ist ziemlich harmlos im Vergleich zu dem, was in weiterer Entwicklung laut Bibel den Menschen da noch bevorsteht. Das vierte Zornschalengericht, Offenbarung 16, 8 bis 9, wird so beschrieben. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne. Und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze. Und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen. Und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Zumindest eines haben sie bis dahin erkannt. Das ist nicht mehr menschengemacht. Da muss Gott dahinter stehen. Ja. Die Illusion wird uns irgendwann genommen. Ich sehe das so, dass die Gemeinde die Zornschalengerichte nicht mehr auf der Erde erleben wird, weil sie bis dahin schon entrückt ist. Aber da bin ich auch vorsichtig, weil die Chronologie der Offenbarung ist schwierig. Da gibt es unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten. Ja, man kann es wirklich chronologisch auffassen, die verschiedenen Gerichte, die da geschildert sind. Man kann es aber auch parallel sehen. Das ist, also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, da bin ich vorsichtig. Aber jedenfalls, die Entrückung ist ja dazu da, uns herauszuretten aus Gerichten. Und dann wäre es sinnlos, wenn Gott oder der Herr uns in den Gerichten bis zum Schluss lassen würde. Dann macht das keinen Sinn mehr. Also das werden wir vielleicht nicht so miterleben mehr. Aber auch in der Zeit der Gerichtswehen werden wir manches leiden müssen. Petrus hat für die Christen damals ja auch ihr damaliges Verfolgungsleiden im Blick. Aber dieser Text hier, der muss auch eschatologisch gedeutet werden. Das heißt also auch prophetisch auf die Endzeit bezogen. Und gerade in dieser Zeit hat die weltweite Christenverfolgung eine wichtige Funktion. Sie führt zum großen Abfall der Falschgläubigen und damit zur Reinigung der Gemeinde Jesu vor seiner Wiederkunft. Auch das Gerichtshandeln Gottes in dieser Zeit lässt Christen ja nicht unbetroffen. Ja? Nehmen wir allein die Naturkatastrophen, von denen sind ja auch Christen betroffen. So ein Tornado, der geht nicht um das Haus des Christen herum, ja, und macht bei den anderen weiter, sondern, ja, da sind Christen gleichermaßen betroffen. Also das in Zukunft größte Problem der Menschheit, das haben bisher nur ganz wenige auf dem Zettel überhaupt, nebenbei. Das ist nämlich die Wasserknappheit. Und vor kurzem, das ist eine Woche oder zwei Wochen, weiß ich nicht, genau, da habe ich im Radio gehört, dass jetzt in Deutschland die Politiker eben ein Gesetz machen wollen, wie viel Wasser die Landwirte pro Jahr auf ihre Felder ausbringen dürfen. wird also genau festgelegt, wie viel Wasser sie verwenden dürfen. Und die erlaubte Menge reicht vielfach nicht mehr aus, um eine gute Ernte zu sichern. Das ist schwierig. Aber trotzdem will man das durchziehen mit dem Argument, die Menschen müssen auch genügend Wasser zum Trinken haben. Stell dir mal vor, Deutschland, wo man am allerwenigsten mit Wasserknappheit rechnet, muss bereits gesetzmäßig eingreifen. Und wir haben gar keine Ahnung, was in anderen Ländern zum Teil heute schon da ist in Bezug auf Wasserknappheit. Welches Problem? Wegen dieses Problems werden, so sagen es Experten, in nicht ferner Zukunft Kriege geführt werden, wegen Wasser. Wasser. Es gibt doch nichts, was wichtiger ist. Ja? Wie lange kann ein Mensch ohne Wasser leben? Ein paar Tage. Wenige Tage. Hier geht es ums Überleben. Und die Wasserknappheit hat ja dann auch Hungersnöte zur Folge und natürlich auch Seuchen zur Folge, weil zur Not dann, wenn es ganz schlimm wird, die Leute eben auch unsauberes Wasser trinken. Ja. Und dann passiert das, was in manchen afrikanischen Ländern schon passiert ist, Ebola, Cholera, dass man sich dann durch unsauberes Wasser holt. Vers 18 wird unterschiedlich ausgelegt. Da heißt es, wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wir der gottlose Sünder sich wiederfinden, das Wort gerettet ist das Wort sozo im Griechischen. Und dieses Wort kann bezogen sein auf die ewige Errettung. Und sie kann, und das ist es in 90% aller Fälle, bezogen auf normale irdische Rettung. Aus einer irgendeiner Gefahr heraus gerettet werden. Wenn man es auf das Heil bezieht, ja, diese Frage, dann bekommt man Schwierigkeiten mit der biblischen Heilslehre. Das will ich jetzt nicht ausführen, weil das so lang dauert. Aber es ist sowieso viel wahrscheinlicher, dass das Wort auf die zeitliche irdische Rettung bezogen ist. Und das ist in der Bibel eben, wie gesagt, der Normalfall. Und da werden auch keine unnötigen Widersprüche aufgeworfen. Also ich würde es so formulieren, wenn die zum Zeitpunkt der Entrückung lebenden Gläubigen schon dezimiert werden, also zur Zeit der Wehen, nur mit Not herausgerettet werden, wie würde es dann wohl erst den Ungläubigen ergehen, wenn die letzten großen Gerichte mit voller Wucht hereinbrechen und alle bewahrenden Ordnungen des Universums zusammengebrochen sind. Für sie gibt es kein Entrinnen. Zwei Drittel der Menschheit werden eines mehr oder weniger grausamen Todes sterben und ein Drittel wird schwer traumatisiert und verletzt auf der zerstörten Erde überleben. Vers 19, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. In diesem letzten Vers, dieses Abschnitts, führt Petrus alle vorausgegangenen Gedanken zusammen. Er zieht daraus den folgenden Schluss. Angesichts des Leidens um unseres Glaubens willen, aber auch des Leidens, das als Folge des Gerichtshandelns Gottes zu erwarten ist, sollen wir Gott weiterhin vertrauen. Er wird uns durch alles Leid hindurch sicher an das Ziel unseres Glaubens bringen. Und bei alledem sollten wir nicht jetzt angstvoll in die Zukunft blicken, sondern vertrauensvoll auf unseren Herrn. Dieser Ausdruck treuer Schöpfer, der kommt in der ganzen Bibel nur an der Stelle vor. Und vielleicht soll er darauf verweisen, dass diese Schöpfung nicht zerstört, sondern erneuert werden soll. Sie soll im Willen des Schöpfers noch weitere 1000 Jahre existieren. Der Schöpfer ist seiner Schöpfung treu. Jedenfalls so lange, bis sie dann wirklich ausgedient hat und einer neuen Schöpfung Platz machen muss. Welche Ermutigung steckt doch in diesem Vers 19? Das Leiden, das uns erwartet, ist kein blindes Schicksal, völlig unberechenbar und willkürlich. Nein, es steht unter der Kontrolle des Willens Gottes. Der uns liebende und barmherzige Gott lässt uns in unserem Leben nichts geschehen, was unsere Tragkraft übersteigt. Genau das wird uns in 1. Korinther 10, 13 gesagt. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Wir können sie ertragen im vertrauensvollen Blick auf Gott. Natürlich können wir überfordert sein, wenn wir allein auf uns vertrauen. Das muss man schon sehen. Nicht, das steckt also nicht direkt erwähnt, aber das steckt letztlich hinter dieser Aussage. Schon klar. Aber deine Last geht nicht über dein Vermögen, wenn du dein Vertrauen auf Gott setzt. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen, also ihr ganzes Leben, ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Das Gute tun. Und das Beste alles Guten ist was? Ist zweifellos die Weitergabe der frohen Botschaft, des Evangeliums. Zumal in dieser letzten Zeit. Umso mehr. Und das sollen und dürfen wir uns nicht verbieten lassen. Durch nichts und durch niemanden. Da ist die Grenze unserer Bürgerpflicht. Da können wir wieder Petrus und Johannes zum Vorbild nehmen, nicht? Die in großem Glauben zu dem Hohen Rat entgegenhielten, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Unmöglich. Ich schließe mit folgender Gewissheit, was immer in unser Leben kommen mag, Herausforderungen im Dienst, Prüfungen durch körperliches Leiden, Leiden um des Glaubens willen oder auch endzeitliche Gerichte. Immer dürfen wir wissen, dass Gott, der Herr über allem steht, alles im Griff hat, in allem unsere Kraft und Weisheit sein wird. Und darum werden wir ermutigt sein in jeder Lage. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Wir danken Vater im Himmel, Herr, dass wir bei all dem, was jetzt auch angesprochen wurde und angedeutet wurde, Herr, und in anderen Stellen der Heiligen Schrift ja auch noch deutlicher gezeigt wird, was auf uns zukommen mag in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, Herr, dass wir in all dem immer wissen dürfen, Herr, du bist da. Es geschieht nichts, was dir entglitten ist. Dir ist nicht die Macht entglitten, Herr. Du hast die Macht über alle Dinge. Und auch der Satan darf nur tun, was du ihm gestattest, Herr. Und alles wird zu einem guten Ende kommen für uns, die wir dich kennen dürfen und die wir unser Leben dir übergeben haben. Gelobt sei dein Name. Amen. Gelobt sei dein Name. Amen.